Ja, und Vater im Himmel, wir wollen dir jetzt einfach danken für die Zeit, die vor uns liegt. Wir danken dir für dein Wort, Herr. Und wir danken dir, Herr, dass dein Wort ist wie ein Hammer, der Felsen zerschmettert. Und Herr, wir danken dir auch, dass dein Wort niemals leer zurückkehrt, sondern immer das ausrichten wird, wozu es gesandt wurde. Und so wollen wir jetzt einfach unsere Herzen dafür öffnen. Und wir beten, Heiliger Geist, dass du jetzt mit uns bist, dass du mich führst in dem, was ich sage. Und dass du einfach hier jetzt Herzen näher zu dir bringst, in Jesu Namen. Amen. Gut, mein Predigttitel für heute lautet, öffne meine Augen. Öffne meine Augen. Und zu Beginn gleich mal ein Vers, der ist recht bekannt, Psalm 34, 9. Schmecket und sehet, dass der Herr gütig ist. Glücklich der Mann, der sich bei ihm birgt. Und Gott möchte, dass wir sehen, wie gütig er ist, wie gut er ist. Und ich möchte heute aus einer Stelle vorlesen, die wir nicht so oft vor Augen haben, aber ich möchte sie mal bringen aus Epheser 1. Und zwar ist das Gebet von Paulus für die Epheser und beginnt einmal ab Vers 15 und dann erstmal bis Vers 19. Steht folgendes: Deshalb höre auch ich, nachdem ich von eurem Glauben an den Herrn Jesus und von eurer Liebe zu allen Heiligen gehört habe, nicht auf, für euch zu danken. Und ich gedenke eurer in meinen Gebeten, dass der Gott unseres Herrn Jesus Christus, der Vater der Herrlichkeit, euch gebe den Geist der Weisheit und Offenbarung in der Erkenntnis seiner selbst. Das ist ganz wichtig, in der Erkenntnis seiner selbst. Er erleuchte die Augen eures Herzens, damit ihr wisst, was die Hoffnung seiner Berufung, was der Reichtum der Herrlichkeit seines Erbes in den Heiligen und was die überragende Größe seiner Kraft an uns, den Glaubenden, ist nach der Wirksamkeit der Macht seiner Stärke. Das ist erstmal so die Passage. Was ich hier im Vers 15 klar herauslese, ist, dass es zu Leuten gesprochen ist, die schon längst an Jesus glauben. Er sagt hier, ich habe gehört, dass von eurem Glauben an den Herrn Jesus Christus, also es waren alles Gläubige, alles Leute, die Jesus begegnet sind, alles Leute, die den Heiligen Geist in ihrem Herzen haben, alles Leute, die schon in diesem Prozess der Veränderung, Verwandlung und der Erneuerung des Sinnes stehen. Und wir haben ja letzte Woche darüber gesprochen, über das Geschenk der Freiheit. Und ich habe darüber gesprochen, dass es die Wahrheit ist, die uns frei macht. Und Jesus ist die Wahrheit in Person. Und dass er das Zentrum unseres Seins sein muss, damit wir frei werden, nachhaltig frei werden, gesund werden. Und wir haben uns ein bisschen mit dem Körper auseinandergesetzt. Wir haben uns mal mit Faszien beschäftigt. Und wir haben Faszien verglichen mit Gedankenmustern. Und das sind so, wenn du jahrelang einfach eine falsche Haltung hattest, immer nur sitzende Tätigkeit und dann geschieht was mit deinen Faszien, sie passen sich deinem Input an, deiner Haltung an. Und das ist etwas, was Gott verändern möchte, diese Gedankenmuster möchte er sprengen und unser Denken verändern. Und das sind alles Menschen gewesen, die genau in diesem Veränderungsprozess stehen. Und trotzdem sagt er hier in Vers 17, ich bete, dass euch der Geist der Weisheit und Offenbarung gegeben wird in der Erkenntnis meiner selbst. Also Gott möchte, dass wir ihn erkennen und dazu brauchen wir den Geist der Weisheit und Offenbarung, also den Heiligen Geist. Und so ist es einerseits die Erlösung, die hier ganz klar im Vers 15 im Vordergrund steht. Im Vers 16 sehen wir aber auch, dass wir trotzdem beten sollen für die, die schon zum Glauben gekommen sind. Amen. Und ich möchte euch echt ermutigen, lasst uns füreinander beten, dass wir mit offenen Augen auf Jesus schauen. Ich glaube wirklich, dass unser Gebet in der nächsten Zeit sein sollte. Herr, mach die Blinden sehend. Herr, öffne die Augen meines Nachbarns. Öffne die Augen meiner Hauskreismitglieder. Öffne meine Augen. Öffne unsere Augen. Weil auch wenn wir schon erlöst sind, auch wenn wir Jesus in unserem Herzen haben, brauchen wir Leute, die für uns einstehen im Gebet, damit wir offene Augen haben. Es geht heute um die offenen Augen und es geht aber auch um ein Problem. Und das ist so eine Sache, die mich ein bisschen rumgetrieben hat und besorgt hat. Einfach wie jetzt so die, ja, die Gesellschaft drauf ist. Gerade jetzt in Zeiten von Corona, gut, Pandemie, das ist immer noch so eine Sache, die uns alle begleitet, auch hier im Gottesdienst, wir sehen das. Und es hat unser Leben schon ein wenig verändert, aber es hat die Umstände verändert. Aber im Kern ist der Mensch derselbe geblieben. Und was der Mensch macht, ist, er geht einfach, es bleibt alles normal. Er geht weiter in die Arbeit, er verdient seine Kohle, die Leute heiraten. Alles geschieht so, wie es halt immer geschieht. Klar, mit ein bisschen Abänderung, ein paar Dinge, wo wir uns anpassen mussten. Und das größte Problem ist, dass einfach jetzt Beschränkungen da sind, dass da ein Virus da ist, der uns in Gefahr bringt. Aber die Leute sind blind für das, was eigentlich im Moment dran ist und wichtig ist. Und wisst ihr, in Matthäus 24 bringt es Jesus sehr gut auf den Punkt. 24, 37 bis 39, da steht Folgendes: Aber wie die Tage Noahs waren, so wird auch die Ankunft des Sohnes des Menschen sein. Denn wie sie in jenen Tagen vor der Flut waren, sie aßen und tranken, sie heirateten und verheirateten bis zu dem Tag, da Noah in die Arche ging und sie es nicht erkannten, bis die Flut kam und alle wegraffte. So wird auch die Ankunft des Sohnes des Menschen sein. Und wisst ihr, sehr, sehr selten hören wir noch heute in Gemeinden von dem Tag des Gerichts. Wir hören sehr selten davon, dass wenn Jesus wiederkommt, auch gerichtet wird. Das ist etwas, wo ich sogar schon mal von einem Pastoren gehört habe, du predige nicht über das Thema, das wollen die Leute nicht hören. Keiner lädt seine Freunde ein, damit er vom Gericht hört. Und damit er davon hört, dass eventuell er weggerafft wird von der Flut, die nochmal kommen wird. Aber in den letzten Tagen werden die Menschen genauso sein. Genauso sein, wie sie jetzt im Moment sind. Und ich sehe das. Ich sehe das auch unter den Christen. Ich sehe das selbst auch bei mir. Dass wir einfach so ganz normal weitermachen und überhaupt keine Dringlichkeit in uns haben. Und wisst ihr, was mir dann kam, ist, dass die Apostel, die Jünger, die hatten alle diese Erwartung in sich, dass Jesus wiederkommen wird. Alle, die haben genauso gelebt. Die haben so gelebt, als würde Jesus jede Sekunde wiederkommen können. Und die haben wirklich alles hineingelegt. Die haben gesagt, ich gebe alles, damit Menschen Jesus kennenlernen. Ich gebe alles, damit dieses Evangelium wirklich die Runde macht. Heutzutage würde man sagen, es ist ja verrückt so zu denken. Wir wissen doch jetzt, 2000 Jahre später, dass Jesus immer noch nicht gekommen ist. Also mal Ruhe bewahren, ja, alles easy. Wird schon nicht passieren morgen oder übermorgen oder nächste Woche oder nächstes Jahr. Alles cool, aber darum geht's nicht. Oder jetzt, auf einmal, bumm. Ja, aber darum geht's nicht, sondern es geht um meine Haltung. Es geht um meine Augen. Habe ich offene Augen dafür? Sehe ich noch die Dringlichkeit und die Wichtigkeit, das Evangelium zu verkünden? Verstehe ich mich noch als ein Träger der Botschaft Jesu Christi? Verstehe ich mich noch als einer, der Segen und Heilung und Heil bringen kann zu anderen Menschen? Gott, öffne uns die Augen. Öffne mir die Augen. Ich sehe einfach, dass ganz viele das gar nicht sehen. Sie sehen, sie sind kurzsichtig. Sie sehen das, was vor Augen ist. Sie sehen den momentanen Zustand der jetzigen Zeit und der jetzigen Welt. Aber was sie nicht erkennen, ist, dass Jesus wiederkommen wird. Er wird wiederkommen. Für die einen der beste Tag, für die anderen der schlimmste. Und das ist die Wahrheit. Und es muss gepredigt werden. Wir müssen uns damit auseinandersetzen. Und ich will dir keine Angst machen. Sondern ich predige das, damit uns die Augen geöffnet werden. Dass wir uns mit der Realität, mit der geistlichen Realität auseinandersetzen. Weil ich sehe einfach auch jetzt in dieser Zeit, dass ganz viele immer noch sehr damit beschäftigt sind, ihre Häuser zu bauen und ihr Geld anzulegen. Und es ist ja alles gar nicht schlecht. Wir sollen ja auch weise mit unserem Geld umgehen und wir sollen Anlagen tätigen und so weiter. Aber wenn es das alles ist, wenn wir so kurzsichtig sind und das einfach so tun und Jesus irgendwie so, ja, Jesus gibt es auch noch. Wenn wir diese Haltung haben, dann sind wir blind. Dann brauchen wir jemanden, der unsere Augen salbt, damit wir wieder sehen. Und das Buch der Offenbarung beschreibt diesen Tag des Gerichts. Ich möchte es mal vorlesen, Kapitel 20 von Vers 11 bis 15, da steht: Und ich sah einen großen weißen Thron und den, der darauf saß, vor dessen Angesicht die Erde entfloh und der Himmel, und keine Stätte wurde für sie gefunden. Und ich sah die Toten, die Großen und die Kleinen, vor dem Thron stehen. Und Bücher wurden geöffnet. Und ein anderes Buch wurde geöffnet, welches das des Lebens ist. Und die Toten wurden gerichtet nach dem, was in den Büchern geschrieben war, nach ihren Werken. Und das Meer gab die Toten, die in ihm waren. Und der Tod und der Hades gaben die Toten, die in ihnen waren. Und sie wurden gerichtet, ein jeder nach seinen Werken. Und der Tod und der Hades wurden in den Feuersee geworfen. Dies ist der zweite Tod, der Feuersee. Und wenn jemand nicht geschrieben gefunden wurde in dem Buch des Lebens, so wurde er in den Feuersee geworfen. Und Leute, das ist nicht irgendein Märchen, was wir hier gerade gelesen haben, sondern es ist die Realität. Das ist eine reale Sache, die auf uns wartet. Es beschreibt Tatsachen, die in der Zukunft geschehen werden. Und jetzt sind wir hier und wir setzen uns mit dem Thema nicht mal auseinander. Das zweite Kommen Jesus ist so fern von uns. Und wir erwarten es auch gar nicht. Aber ich glaube, wir sollen es erwarten. Wir sollen wachsam sein in den letzten Tagen. Und ich bin der festen Überzeugung, dass wir seit 2000 Jahren in den letzten Tagen stehen. Das ist jetzt also ein Problem. Im Buch der Offenbarung, Kapitel 3, lesen wir von dem Sendschreiben an die Gemeinde Laodicea. Und dort heißt es: Du merkst nicht, dass du arm bist, dass du blind bist. Du meinst, du hast alles, aber du hast eigentlich nichts. Und deswegen kaufe dir Augensalbe, auf dass du siehst. Und er beschreibt den Zustand der Gemeinde in Laodicea, welches übrigens die siebte Gemeinde ist, die aufgeführt worden ist und auch sinnbildlich für die letzte Gemeinde in den letzten Tagen steht. Laodicea ist mal gesamtübergreifend die Gemeinde der letzten Tage. Und er sagt: Ich habe gegen dich, dass du lauwarm bist. Wärst du doch heiß oder kalt, aber weil du lauwarm bist, würde ich dich am liebsten ausspeien aus meinem Mund. Und es betrifft nicht die Kalten, die er ausspeien will, sondern es betrifft die lauwarm. Das sind genau die Leute, in Epheser 1,15, für die gebetet wird, und 1,17, wenn sich das nicht erfüllt, dass sie den Geist der Offenbarung und der Weisheit bekommen, dann werden sie blind sein. Sie sagen, sie kennen Jesus und kennen ihn doch nicht. Sie sagen, sie sind echte Christen und erwarten Jesus und erwarten ihn doch nicht. Und natürlich ist es nicht meine Sache, von außen andere zu richten. Aber heute wollen wir auch nicht auf andere schauen, sondern wir wollen auf unser eigenes Herz schauen. Und unser Gebet ist: Herr, öffne die Augen meines Herzens. Öffne die Augen meines Herzens. Und lass mich erkennen die geistliche Realität, in der wir im Moment stehen. Und zeig mir, wo mein Platz in dem großen Ganzen ist. So, jetzt ist die alles entscheidende Frage, weil es heißt ja hier in Vers 17, er soll uns den Geist der Weisheit und Offenbarung geben, damit wir ihn selbst erkennen. Also es geht darum, Gott zu erkennen. Und es ist diese alles entscheidende Frage, die wir alle beantworten müssen, und zwar jeder ganz persönlich. In Matthäus 16 hat Jesus gesagt zu seinen Jüngern: Was sagen die Menschen, wer der Sohn des Menschen ist? Und haben sie gesagt, naja, einige sagen Johannes der Täufer, andere aber Elia, andere wieder Jeremia oder einer der Propheten. Also es gibt ganz, ganz viele, viele, viele Dinge, die Leute über Jesus denken, wer er sein mag. Die Frage ist aber die, und es geht jetzt weiter: Was denkt ihr, wer ich bin? Und heute spricht Jesus zu uns, seine Jünger: Was denkst du, wer Jesus ist? Und jetzt kommt eine mega Antwort von unserem verrückten Petrus. Und Petrus war wieder da Und er sagt, du bist der Sohn des lebendigen Gottes. Und was sagt Jesus zu ihm? Fleisch und Blut haben dir das nicht offenbart, sondern der Vater, der im Himmel ist. Wir brauchen den Geist der Weisheit und Offenbarung. Weil es, wenn es um Jesus geht, geht es nicht um Wissen. Es geht nicht darum, was du über ihn gelernt hast, was du über ihn gelesen hast, was du weißt von ihm, was andere von ihm erzählt haben, was andere mit ihm erlebt haben, sondern es geht bei Offenbarung um eine persönliche Begegnung mit Jesus, eine persönliche Begegnung oder beziehungsweise ein persönliches Reden des Heiligen Geistes, damit du sagen kannst, vom Herzen, wer ist Jesus? Du bist der Sohn des lebendigen Gottes. Und zwar nicht nur ein auswendig gelerntes, du bist der Sohn des lebendigen Gottes, sondern ein tiefes Überzeugtsein, ich weiß es. Und ich weiß es heute. Ich habe es vielleicht vorgestern nicht gewusst, aber heute weiß ich es. Das ist der Punkt. Du kannst nicht von dem leben, was du mal gelernt hast, was du mal erlebt hast. Vielleicht hast du es vor 5 Jahren gewusst. Vielleicht hast du es vor 10 Jahren gewusst und konntest diese Frage vom Herzen richtig beantworten. Aber stell dir die Frage heute oder beziehungsweise Jesus stellt dir heute die Frage und sagt, wer bin ich? Was glaubst du, wer ich bin? Und wir alle wissen das direkt im Anschluss, im selben Kapitel noch, Matthäus 16, Petrus als Satan bezeichnet wurde von Jesus, Satan tritt hinter mich, weil er hier keine Offenbarung hatte, weil er hier einfach wie ein Mensch dachte über Jesus, oh nein, du sollst nicht sterben, ich möchte nicht, dass du ins Kreuz gehst. Und es war ja gut gemeint, aber es war nicht aus dem Heiligen Geist gesprochen. Ich möchte über 3 Männer reden und wir lesen von denen in Lukas 18 und Lukas 19 3 Männer. Die eine Begegnung mit Jesus hatten. 3 Männer und diese Geschichte hat echt mit Augen zu tun, mit den Augen. Der erste war ein Oberster, der zweite war ein Blinder und der dritte war der Zachäus. Also von Zachäus kennen wir den Namen, den Obersten, den kennen wir nicht, der heißt Oberster. und dann gibt es noch den Blinden, von dem wir auch den Namen nicht kennen. So, und der Oberste, der kam zu Jesus. Lukas 18, wir lesen es in Lukas 18 von Vers 18 ab. Und er kam zu Jesus und fragte ihn, guter Lehrer, was muss ich getan haben, um ewiges Leben zu erben? Jesus aber sprach zu ihm, was nennst du mich gut? Niemand ist gut, als nur einer, Gott. Und Hier wollen wir mal stehen bleiben. Wie hat er Jesus genannt? Guter Lehrer. Wisst ihr, er hat sich selbst als einen guten Menschen gesehen und deswegen hat er zu Jesus guter Lehrer gesagt. Er hatte aber keine Offenbarung darüber, wer Jesus ist. Und deswegen sagt Jesus, was nennst du mich gut? Gut ist nur einer und das ist Gott. Also mit anderen Worten, er hat die Intention seines Herzens und der Frage gesehen und hat weise gekontert, um etwas aufzuzeigen. Du bist blind. Du hast ein Augenproblem. Du bist kurzsichtig. Und wir sehen das, wir lesen weiter. Die Gebote weißt du. Du sollst nicht Ehe brechen, sollst nicht töten, sollst nicht stehlen, sollst nicht falsch Zeugnis geben. Ehre Vater und Mutter. Und er sprach zu ihm, ja, dies alles habe ich befolgt von meiner Jugend an. Okay, wirklich? Alles? Das ist so seine Selbsteinschätzung. Ich habe das alles befolgt. Jesus, ich bin ein guter Mensch. Und du scheinst mir ein guter Lehrer zu sein. Du bist gut, ich bin gut. Nicht alle sind gut, aber wir zwei sind auf jeden Fall gut. Und wisst ihr, was ich erstaunlich hier finde? Ein Mensch kann eine Unterhaltung mit Jesus haben und nach der Unterhaltung genauso blind sein wie davor. Ein Mensch kann im Gottesdienst sitzen und hören und doch nicht hören. Sehen und doch nicht sehen. Er sprach, ich habe das alles befolgt. Als aber Jesus dies hörte, sprach er zu ihm, eins fehlt dir allerdings. Verkauf alles, was du hast und verteile den Erlös an die Armen und du wirst einen Schatz in den Himmeln haben und komm, folge mir nach. Und jetzt kommt diese Reaktion und es ist so traurig, weil ich sehe diese Reaktion sehr häufig in der heutigen Zeit. Als er aber dies hörte, wurde er sehr betrübt, denn er war sehr reich. Und jetzt mal, vergleich dich mal nicht mit den Superreichen Deutschlands oder dieser Welt, sondern wir alle sind echt reich. Uns geht's gut. Wir haben Wohlstand. Wir überlegen uns, wie wir Geld anlegen können, wie wir Geld ausgeben können. Uns geht es gut. Uns geht es so gut, dass wir uns manchmal die Frage stellen, für was brauche ich eigentlich Jesus? Mir geht's ja gut. Und schließlich gehe ich ja auch in den Gottesdienst regelmäßig und somit weiß ich ja auch, wie ich ein einigermaßen gutes Leben führen kann. Mich an einige Gesetze halten, das passt alles. Aber wir sind blind, wenn wir genauso denken. Weil es geht nicht darum, ein besseres Leben zu führen. Es geht nicht darum, weiser mit dem, was wir anvertraut bekommen haben, umzugehen. Sondern es geht darum, eine lebendige Beziehung zu Jesus aufzubauen. Das ist es doch. Deswegen, wenn du Gott liebst und die anderen Menschen liebst, hast du das Gesetz erfüllt. Haben wir das wirklich verstanden? Er war sehr reich und er war deshalb betrübt, weil im Endeffekt, was Jesus sagt, ist, wie kostbar bin ich für dich? Und die Frage, die ich euch heute stelle, ist, oder die Gott dir heute stellt, ist, wie kostbar bin ich für dich? Erste Frage, was glaubst du, wer ich bin? Zweite Frage, wie kostbar bin ich für dich? Wisst ihr, warum dieser Mann blind war? Weil er nicht auf Jesus geschaut hat, sondern auf alles, was er hatte, auf sein Besitztum. Sein Blick war auf sein Besitztum gerichtet und nicht auf Jesus gerichtet. Ihm war das wichtiger als das. Er hat Jesus nicht wirklich erkannt und gesehen. Er war blind, geistlich blind. Und als Jesus sah, dass er sehr betrübt wurde, sprach er, wie schwer werden die, welche Güter haben, in das Reich Gottes hineinkommen. Das war jetzt nicht so, dass Jesus dann auf einmal sich seiner nochmal erbarmt hat und gesagt hat, Mensch, du Armer, komm, wir setzen uns nochmal hin, seelsorgerliches Gespräch. Nee, er hat einfach eine Feststellung gemacht. Wie schwer werden die, welche Güter haben, in das Reich Gottes hineinkommen? Denn es ist leichter, dass ein Kamel durch ein Nadelöhr geht, als dass ein Reicher in das Reich Gottes hineinkommt. Also mit anderen Worten, es ist unmöglich. Es sprachen aber, die es hörten, und wer kann dann gerettet werden? Er aber sprach, was beim Menschen unmöglich ist, das ist bei Gott möglich. Ist möglich bei Gott. Und deswegen haben wir Hoffnung. Wir haben Hoffnung, egal wie mein Herzenszustand ist, egal wie blind ich bin, Gott kann heute ein Wunder tun und mir Augenlicht geben. Er kann mich sehend machen. Er kann mir eine Offenbarung schenken. Er kann mir Weisheit schenken. Er hat mir den Heiligen Geist schon gegeben. Und mein Gebet ist, dass heute der Heilige Geist in deinem Herzen was bewegt, dass er was tut, dass er irgendwie diese Decke von deinen Augen nimmt, dass du wieder siehst, wer Jesus ist. Dass du siehst, wie kostbar er ist. Dass du siehst, was er vorhat mit dir und was er selbst so vorhat, dass er wiederkommen möchte. Gut, dann haben wir noch einen zweiten. Der war ja tatsächlich blind. Und von dem lesen wir in Vers 35, Lukas 18, Vers 35. Ich lese mal vor. Es geschah aber, als er sich Jericho näherte, saß ein Blinder bettelnd am Weg. Und als er eine Volksmenge vorbeiziehen hörte, er hörte sie vorbeiziehen, erkundigte er sich, was das sei. Sie verkündeten ihm aber, dass Jesus der Nazoräer vorübergehe. Und er rief und sprach, Jesus, Sohn Davids, erbarme dich meiner. Seht ihr hier einen Unterschied? Der war blind, der andere war sehend. Der andere war sehend, dennoch blind. Der Blinde war blind, aber dennoch sehend. Er war blind, aber er hat gesehen. Und wisst ihr, warum er gesehen hat? Weil er gesagt hat, ich brauche diesen Jesus. Ich kann mir selbst nicht helfen. Dieser Oberste, dieser Reiche, der hat Jesus nicht als so eingeschätzt, dass er ihn bräuchte, sondern er dachte, er kann sich selbst helfen. Guter Lehrer. Er hat ihn als guten Lehrer bezeichnet und er bezeichnet ihn als Jesus, Sohn Davids. Und auch hier diese Demut, er hat gehört, was da los ist und dann wollte er erstmal wissen, was ist da eigentlich, was ist das? Und war da, ne, und dann hier, erbarme dich meiner, hab Erbarmen mit mir. Das Wort Gottes ist da ganz klar, dem Hochmütigen widersteht Gott, dem Demütigen gibt er Gnade. Dieser Mann, er war blind und war doch geistlich gesehen sehend. Und er hatte offene Augen. Die Vorangehenden bedrohten ihn. Jetzt geht es ja weiter. Also einmal, er schreit. Also er hat sich auch hier offenbar gemacht. Hier bin ich, ein Blinder am Straßenrand. Er schreit, er weiß nicht mehr, in welche Richtung er schreien soll. Er schreit einfach nur, Jesus, Sohn Davids, erbarm dich meiner. Die Vorangehenden bedrohten ihn, dass er schweigen soll. Der halt die Klappe, was schreist du hier rum? Und dann kommt die Reaktion von ihm. Er aber schrie umso mehr. Ihm war das völlig egal, was die Leute dachten. Weil ihm Jesus wertvoll war. Er wusste, Jesus ist der Einzige, der mir helfen kann. Jesus ist mein einziges Verlangen in diesem Moment. Egal, was die Leute denken, ich schrei umso mehr. Und die Leute denken sich, was ist denn das für ein Idiot? Blind und auch noch dumm. Es war ihm alles egal. Und das Schöne ist, Vers 40, Jesus blieb stehen und befahl, dass er zu ihm gebracht werde. Als er sich ihm näherte, fragte er ihn, was willst du, dass ich dir tun soll? Und das wusste er natürlich sofort. Er sprach, Herr, dass ich sehen werde. Und Jesus sprach zu ihm, sei sehend, dein Glaube hat dich geheilt. Und sofort wurde er sehend. Und jetzt kommt's, er folgte ihm nach. Also er ist nicht einfach nur geheilt worden und hat sich vom Acker gemacht, sondern er ist ihm nachgefolgt. Weil er geistlich sehend war. Er ist ihm nachgefolgt und hat ihn groß gemacht und er verherrlichte Gott. Und das ganze Volk, ist es nicht der Hammer? Ich möchte auch so ein Mensch sein, dem Gott etwas Gutes tut und weil er mir etwas Gutes getan hat, bin ich so begeistert von ihm, dass alle anderen denken so, wow, der ist aber begeistert von Gott, dann sind wir auch begeistert von Gott. Und das ganze Volk, das es sah, gab Gott Lob. Dass andere Gott loben, weil du Gott lobst, weil er dir gerade etwas Gutes getan hat. Und Leute, wir müssen wieder Gott loben. Deswegen liebe ich es, dass wir hier zusammenkommen, aber nicht nur im Kontext des Gottesdienstes, nicht nur in der Lobpreis- und Anbetungszeit. Lob Gott, wo auch immer du bist. Wenn er dir was Gutes getan hat, lob ihm. Und dank ihm. Gib ihm Ehre. Schäm dich nicht für ihn. Das ist, was Leute mit geöffneten Augen tun. Und jetzt kommen wir zum dritten. Und das ist der kleine Zachäus. Klein, aber fein. Lukas 19, 1, 10. Und wisst ihr, der Zachäus, der war auch ganz schön reich. Aber ich möchte jetzt mal hier Zachäus vor allem vergleichen mit den Obersten. Einfach hier die beiden Männer, beide haben richtig viel Cash. Ja? Der eine war einer, der Gesetze befolgt hat, der sich selbst als gut bezeichnet hat. Und der andere war ein Oberzöllner. Also der war auch reich, aber sein Reichtum war eigentlich schändlicher Gewinn, kann man sagen. Ja, der hat Leute abgezogen. Und er ging hinein und zog durch Jericho und siehe, da war ein Mann mit Namen Zachäus genannt und der war ein Oberzöllner und war reich. Und er suchte Jesus zu sehen, wer er sei. Wisst ihr, dieser Satz allein schon, das ist der Hammer, ja. Wer sucht, wird finden. Da ist schon mal eine ganz andere Haltung da. Er hat nicht eine Erleichterung gesucht, er hat nicht ein besseres Leben gesucht, sondern er hat Jesus gesucht. Er suchte Jesus zu sehen, wer er sei. Und er konnte es nicht wegen der Volksmenge, also hatte er auch ein Augenproblem, bloß nicht wirklich ein Augenproblem, der war halt klein. Denn er war klein von Gestalt. Na klar, ich finde es so hammer, die Story. Und er lief voraus und stieg auf den Maulbeerfeigenbaum. Ich meine, stellt euch mal vor, die Leute, was sie sich dachten, da dieser kleine Zachäus, den eh keiner mag, ja? Der ist ja auch bekannt gewesen, Oberzöllner, ja, also Juden haben den nicht sonderlich gemocht und dann klettert er da auf den Baum. Der hat sich doch auch zur Witzfigur gemacht. Es war ihm alles egal, weil er wissen wollte, wer dieser Jesus ist. Und dann lief er voraus, er ist auf diesen Baum geklettert, damit er ihn sieht, denn dort sollte Jesus durchkommen. Und als er an den Ort kam, sah Jesus auf und er blickte ihn und sprach zu ihm: Zachäus, steig eilends herab. Erstmal hier, ist es nicht der Hammer? Wenn du Jesus vom Herzen her suchst, wird Jesus dich finden. Wenn du vom Herzen Jesus suchst, wird er dich finden. Weil es hieß, er war auf dem Baum und Jesus sah ihn. Und er blickte ihn, weil Jesus sein Herz gesehen hat. Da war ein echtes Interesse an der Person Jesus Christus. Egal, was für ein Mist er gebaut hat, egal, wie er seine Kohle verdient hat. Aber dieser Mann hatte ein Herz. Ein Herz, das wirklich demütig war und gesucht hat. Ehrlich gesucht hat nach Jesus. Denn Zachäus, steig eilends herab, denn heute muss ich in deinem Haus bleiben. Und er stieg eilends herab und nahm ihn auf mit Freuden. Ich kann mir so richtig vorstellen, er war begeistert. Yes, Jesus kommt zu mir. Der kleine Zachäus, da hat er so, yeah, Jesus, Hammer. Er ist bei mir im Haus. Ist Jesus zu ihm gegangen und dann ging es weiter. Ja, die Leute haben wieder über Jesus dann geredet und so, Mensch, und murrten, die haben alle gemurrt und gesagt, ah, ist wieder zum sündigen Mann ist er da eingegangen. Und dann geht es weiter. Zachäus aber stand und sprach zum Herrn. Und hier Jesus hat er den Obersten konfrontiert. Eines fehlt, verkaufe all dein Hab und Gut. Den Zachäus muss er gar nicht konfrontieren. Der Zachäus, der sagt zu Jesus, siehe, Herr, die Hälfte meiner Güter gebe ich den Armen und wenn ich von jemandem etwas durch falsche Anklage genommen habe, so erstatte ich es vierfach. Der war ready, ich bin bereit, hier, ganzes Geld hier, zack, die sollen das bekommen, ich gebe alles zurück. Dem war das Geld egal. Er war nicht blind, sondern er war sehend. Er hatte offene Augen für Jesus. Er konnte einmal beantworten, wer Jesus ist. Und zum Zweiten konnte er beantworten, Jesus, du bist wertvoller als Gold und Silber. Du bist wertvoller als mein persönlicher Ruf und meine Reputation. Du bist wertvoller. Ich schäme mich deiner nicht. Und ich würde alles verkaufen. Hauptsache, ich habe dich in meinem Haus und in meinem Herzenshaus. Du bist mein Jesus. Jesus aber sprach zu ihm, heute ist diesem Haus Heil widerfahren, weil auch er ein Sohn Abrahams, also Sohn des Glaubens ist. Denn der Sohn des Menschen ist gekommen, zu suchen und zu retten, was verloren ist. Und jetzt haben wir hier diese zwei Extreme. Der eine war reich, der andere war reich. Der eine hat nur seine Kohle gesehen, der andere hat Jesus gesehen. Und die dritte Frage ist, wer bist du? Und ich glaube, Demut bedeutet zu erkennen, also sich nicht niedriger einzuschätzen, als man ist, sich nicht höher einzuschätzen, als man ist, sondern sehe dich so, wie du bist. Demut, dieses Wort kommt von Humus und Humus bedeutet eigentlich so viel wie Dreck oder vom Boden genommen. Und das sind wir alle. Gleich. Vom Boden genommen. Seh dich, wie du bist, das ist Demut, das ist echte Demut. Und ich sag dir eins, Jesus, er will dich aufnehmen. Jesus möchte dir Gnade um Gnade um Gnade um Gnade schenken. Jesus will sich selbst dir geben. Er sagt, du bist mir so wichtig, ich bin ans Kreuz gegangen für dich. Ich habe alles gemacht für dich. Ich habe alles gemacht, um eine Beziehung zu dir aufzubauen. Du sagst, du betest ein Bekehrungsgebet und ansonsten bin ich dir wurscht. Aber Leute, ein Bekehrungsgebet hat noch keinen in den Himmel gebracht, sondern es ist die aktive Nachfolge jeden Tag. Heute ist der Tag des Heils. Heute ist der Tag der Erlösung. Jeden Tag wollen wir Jesus nachfolgen, jeden Tag wollen wir in diese Beziehung investieren. Und das ist, was der Geist Gottes tut, der Geist der Offenbarung und der Weisheit. Und das wird dafür sorgen, dass du jeden Tag die Frage richtig, diese Fragen richtig beantworten kannst. Du weißt, wer Jesus ist. Du weißt, wie kostbar er ist für dich. Und du weißt auch, was er tun möchte mit dir. Und das ist so mein Herzensanliegen, dass wir das alle gemeinsam verstehen, dass wir diese erleuchteten Augen bekommen, dass wir die Erkenntnis seiner selbst bekommen. Und das ist das Herz Jesu Christi für dich heute Morgen. Und vielleicht ist das eine ganz andere Botschaft, die du erwartet hast. Vielleicht denkst du dir, okay, das ist mir ein bisschen fast schon zu einfach. Leute, das ist nicht einfach, das ist unmöglich für uns. Es bedarf ein Wunder. Aber wisst ihr was? Ich glaube an einen Gott, der Wunder tut. Was bei Menschen unmöglich ist, ist bei Gott möglich. Und deswegen bete ich dafür, dass Gott heute dir die Augen öffnet. Ich bete, dass er uns die Augen öffnet, dass wir mit offenen Augen ihn anschauen, dass er uns wichtiger wird als alles andere in dieser Welt. Ja, und es ist eine Botschaft, die gut, die kannst du hören, und ich habe dir jetzt keine Step 1, 2 und 3 gegeben, sondern es ist eine Herzensangelegenheit. Du musst dich schon selbst aufmachen. Du musst deine Schritte gehen. Das kann dir auch keiner kann dir eine Anleitung geben, sondern alles, was du tun musst, ist dein Herz öffnen für Jesus. Sei wie Zachäus, der auf der Suche war. Sei wie der Blinde, der gehört hat, da kommt wer. Wer ist es? Ah, der Sohn Davids. Und sei nicht wie der andere, der schon wusste, meinte zu wissen, wer Jesus ist. Ja, guter Lehrer. Sei nicht so wie der Mann, der Jesus schon einkategorisiert hat. Und es war ja nicht falsch, was er dachte von Jesus. Er war ja tatsächlich ein guter Lehrer. Aber Jesus ist weitaus mehr als ein guter Lehrer. Und vielleicht hast du auch ein richtiges Bild von Jesus und kannst einige Sachen über Jesus richtig beantworten. Aber er ist viel mehr für dich, oder er will viel mehr für dich sein, als du vielleicht momentan hast in deinem Herzen. Gott soll uns die Augen öffnen. In Jesu Namen. Komm, lass uns aufstehen und genau dafür jetzt auch beten. Wollen wir nochmal ein Lied singen? Es war schon 11.18 Uhr. Wir wollen dieses Lied singen und deswegen dann nach dem Gottesdienst bitte ich euch wirklich schnell rauszugehen, damit wir dann um 11.30 Uhr weitermachen können. Schließ die Augen, weil wenn du jetzt die Augen schließt, wird Gott dir die Augen öffnen. Und Herr, ich möchte jetzt einfach danken für jeden, der hier ist. Ich danke dir so sehr, Jesus. Ich danke dir, dass du offene Augen hast. Du siehst jeden hier. Du kennst jeden, Herr. Und du übersiehst hier keinen in diesem Raum. Vielleicht denkst du, ich bin so unscheinbar und empfinde, dass Gott mich übersehen hat. Aber er hat dich nicht übersehen. Er sieht dich jetzt. Und Herr, du siehst nicht nur uns, sondern du siehst tiefer. Du siehst auf unser Herz. Und in Jesu Namen bete ich, dass du hier ein Wunder tust im Herzen. Herr, öffne die Augen unseres Herzens. Ich bete in Jesu Namen, dass wir uns ganz neu auf die Suche machen nach dir. In welcher Beziehung wir zu dir stehen, das können wir nur selbst beantworten. Aber ich danke dir, Jesus, egal wie wir stehen momentan mit dir, du siehst mehr. Du siehst mehr für uns. Du willst mehr für uns. Und in Jesu Namen bete ich, Blinde werdet sehend. Blinde werdet sehend in Jesu Namen. Richtet euren Blick weg von dem, was euch ablenken will, von dem, was ihr habt. Die Kurzsichtigkeit soll geheilt werden. Eine Ewigkeitsperspektive soll kommen. Weil ich weiß, dass die Art und Weise, wie wir sehen und was wir sehen, wird unser tägliches Tun beeinflussen. Und so möchte ich beten in Jesu Namen, dass wir Menschen sind, die sehen. Damit wir auch Menschen sind, die das tun, was dich verherrlicht, das tun, was Ewigkeitswert hat, dass wir Schätze im Himmel sammeln, dass Menschen zum Glauben kommen, dass Menschen gesegnet werden durch uns. In Jesu Namen. Amen.